aber heute muss ich ran an dieses Gebot, an das dritte Gebot. Und ihr seht da vorne schon, wurde schon erwähnt, wir haben die Überschrift gewählt, wer flucht, kann nicht singen. Stimmt das überhaupt? Wir können es jetzt ja auch umkehren. Wer singt, kann nicht fluchen. Wir haben bereits miteinander ja gesungen. Der Männerchor hat jetzt auch gesungen. Herzlichen Dank für die Lieder. Stimmt das? Wer singt, kann nicht fluchen. Ich möchte euch eine Antwort, einfach so zur Einstimmung. Ich werde das nachher nicht kommentieren, es wird dann zu weit führen. Aber einfach so ein bisschen zum Anwärmen zu diesem Gebot möchte ich euch eine Antwort auf diese Frage, die ich gestellt habe, vorlesen aus dem Jakobusbrief aus dem Neuen Testament, Kapitel 3, Verse 10 und 9. Da heißt es, aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Und in Vers 9 heißt es, mit unseren Lippen preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit den gleichen Lippen verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und dann sagt Gottes Wort, das, meine Geschwister, darf nicht sein. Und jetzt wollen wir einsteigen. Um was geht es eigentlich bei diesem dritten Gebot? Es ist ja nur ein Vers, den ich euch jetzt einblende. Dieses dritte Gebot. 2. Mose 20, Vers 7. Da heißt es, du sollst oder du wirst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu nichtigem oder zu falschem oder zu lügenhaftem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ein kurzer Text heute Morgen, dass der so richtig tief in unser Herz geht. Darf ich euch einladen, dass wir den noch miteinander jetzt aufsagen und lesen? Was geht uns so im ersten Moment durch den Kopf, wenn wir das so hören oder wenn wir dieses Gebot jetzt gelesen haben? Wie wirkt das auf dich? Wie wirkt das auf mich? Ich möchte euch jetzt als erstes einladen, dass wir miteinander über der Frage nachdenken, was will Gott denn eigentlich mit diesem Gebot uns sagen? Was sind seine Gedanken, die dahinter stecken? Oder was sind seine guten Absichten, die er hat, auch mit diesem dritten Gebot? Ich hoffe, wir haben es gemerkt schon in den letzten Predigten, Gott hat nur gute Absichten mit seinen Geboten. Vielfach werden ja die Gebote so negativ gewertet, du sollst, du sollst, du sollst. So einengend, Gott mag uns das Gute nicht gönnen. Es ist genau umgekehrt. Gott hat gute Absichten mit seinen Geboten für uns Menschen. Aber welche sind es? Gerade auch mit diesem Gebot. Ich möchte das versuchen, mit einem einfachen Beispiel ein bisschen deutlich zu machen. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal meinem Pastorenkollegen Boris Grunau begegnet bin. Das war hier in Thayngen. Kannte ihn überhaupt nicht, noch nie gesehen. Weiß noch genau, in welchem Raum das war. Die erste Begegnung mit Boris. Und das habe ich wohl als erstes oder eines der ersten gemacht, als ich ihn sah. Als er mir gegenüber stand, ich weiß es noch. Ich habe gesagt, ich bin der Matthias. Oder der Matthias, wie die Deutschen so schön sagen. Ich habe ihm als erstes bei der Begegnung meinen Namen genannt. Und das ist ja normal so. Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann nennen wir meistens als erstes unseren Namen. Warum machen wir das? Das hat einen Grund. Indem ich meinen Namen nenne, öffne ich mich meinem Gegenüber. Die Nennung meines Namens ist die Grundlage, dass Vertrauen zu einer anderen Person entstehen kann, dass Gemeinschaft entstehen kann. Oder nochmals anders ausgedrückt, durch die Nennung meines Namens bin ich für den anderen jederzeit ansprechbar. Er kann jederzeit oder sie kann jederzeit auf mich zukommen, durch die Nennung meines Namens. Ein anderes Beispiel dazu. Kürzlich war ja das WEF in Davos, das Weltwirtschaftsforum. Da waren auch unsere Landesväter da, glaube ich, 4 Stück waren sogar dort. Der Bundespräsident war da und der hat geschwärmt, der hat gesagt, wie heißt er überhaupt, der Bundespräsident? Jetzt kann ich prüfen, wer für ihn betet. Unser Ueli Maures. Der war hell begeistert. Der hat gesagt, dieses WEF ist eine gute Sache. Ich konnte über 30 Gespräche führen mit hohen Staatsmännern und Wirtschaftsführern. Der hat gesagt, das ist das Tolle am WEF. Nicht, was da im Plenum passiert vor der Presse, sondern was in den Hinterzimmern passiert. Er konnte viele Staatsmänner begegnen. Und was hat er gemacht? Eben so persönliche Beziehungen. Er hat gesagt, ich bin der Ueli. Und da haben sie ihn kennengelernt. Ah, das ist der kleine Schweiz, der Bundespräsident. Ein sympathischer Kerl. Und er hat gesagt, durch diese 30 Gespräche ist viel Vertrauen entstanden in der großen Welt zur kleinen Schweiz. Er hat immer gesagt, ich bin der Ueli. Ja, jetzt wissen wir, die Schweizer melden sich wieder wegen der EU und diesen Verträgen. Ah, der Ueli, ja, das ist ein Netter. Vielleicht wird die EU noch ein bisschen barmherzig mit uns Schweizern, mit unseren Wünschen. Ganz wichtig, persönliche Beziehungen entstehen durch die Nennung unseres Namens. Und genau so ist es auch beim allmächtigen Gott. Wir haben beim letzten Gebot gesehen, Gott will nicht, dass wir ein Bild von ihm machen. Weil wir das gar nicht können, so hoch erhaben ist er. Aber er nennt uns seinen Namen. Und indem Gott uns Menschen seinen Namen nennt, wird er ansprechbar für uns Menschen. Damit bietet er uns Menschen Gemeinschaft an. Und im Neuen Testament rückt ja noch ein anderer Name ins Zentrum, der über alle anderen Namen steht. Das ist das Markenzeichen der FEG, dass dieser Name immer wieder hoch gehalten wird. Und ihr habt es schon gemacht und wir haben es gemacht mit den Liedern, nämlich der wunderbare Name Jesus. Dieser Name, der steht über alle Namen. Komm nochmals zum Beispiel. Als ich damals Boris gegenüber meinen Namen genannt habe, habe gesagt, ich bin der Matthias. Es ging keine langen Sekunden, da hörten meine Ohren was. Und ich bin der Boris. Das ist so normal unter uns Menschen. Das ist normal. Die Nennung unseres Namens beruht auf Gegenseitigkeit. Ich sage, ich bin der Matthias und er sagt, der Boris, normalerweise. Ich habe zwar mal erlebt, ich hatte einen Predigtdienst im Engadin, in einem Ferienhaus, wo es immer Feriengäste hatte und unter war so ein Versammlungslokal. Und ich war etwas früh dort, habe geklingelt und da kam jemand, der dort in den Ferien war, eine Frau war es, eine ganz fromme Frau. Mit einem Kopftuch kam sie da zur Türe. Und dann hat sie aufgemacht und ich habe gesagt, ich bin der Matthias und ich halte heute die Predigt. Da hat sie die Hand weggezogen und gesagt, ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, ob Sie wirklich ein Bruder in Christus sind. Oh. Darf ich euch den Rest auch noch erzählen? Nach der Predigt wollte mir sie immer noch nicht die Hand geben. Oh. War da schon ein bisschen irritiert. Ich gebe keinem die Hand und nenne meinen Namen, wo ich nicht sicher bin, das ist ein echter Bruder in Christus. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Also bei uns Menschen ist es so, die Nennung unseres Namens ist meistens im Normalfall, auch unter Christen, auch wenn ich nicht weiß, ob der wirklich ein echter Bruder ist in Christus, ist auch eine Form der Liebe und Wertschätzung, dass man einander den Namen nennt. Bei Gott aber, und darauf will ich jetzt heraus, ist die Nennung seines Namens eigentlich eine einseitige Sache. Warum eine einseitige Sache? Weil wir es gar nicht nötig haben, Gott unseren Namen zu nennen. Er kennt ihn eh. Er weiß eh alles von uns. Uns ist in jedes, ihm ist in jeder Sekunde bekannt, was in uns vorgeht und was umher uns vorgeht. Er kennt uns durch und durch, bevor wir ihn überhaupt unseren Namen nennen können. Und deshalb, ihr seht es schon vorne auf der Folie, mit der Bekanntgabe seines Namens eröffnet uns Gott die großartige Möglichkeit, mit ihm, dem Allmächtigen, dem ewigen Gott, in eine ganz persönliche Verbindung zu treten. Das lässt sich so leicht sagen und leicht hören. Aber das ist etwas Wunderbares. Denn der Name Gottes ist das Höchste, das wir aussprechen können, das Heiligste und das Mächtigste, was wir überhaupt sagen und aussprechen können. Und deshalb ist das auch so gewaltig, mich hat das so erfreut, auch in den Vorbereitungen, dass die 10 Gebote damit beginnen, dass sich Gott zuerst einmal mit seinem Namen vorstellt und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und ich wiederhole es gerne, die erste Predigt nochmals, was das heißt. Ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt unter anderem, ich, der lebendige Gott, werde für dich da sein. Ich werde dich nie aus den Augen verlieren. Ich werde dir alles geben, du kleiner Mensch, was du brauchst, was du wirklich brauchst. Dürfen wir nicht vergessen, nicht verwechseln mit Wunsch erfüllen. Gott wird uns nicht jeden Wunsch erfüllen. Weil uns nicht jeder Wunsch, den wir haben, wirklich gut tut. Aber wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott sagte, ich werde dir alles geben, was du wirklich brauchst. Also noch einmal, die mit der Bekanntgabe seines Namens eröffnet uns Gott die großartige Möglichkeit, dass wir mit ihm, dem Allmächtigen und Ewigen, in persönliche Verbindung treten können. Aber diese Bekanntgabe seines Namens von Seiten Gottes ist aber gleichzeitig auch auf Antwort ausgelegt. Das zeigt uns die ganze Heilige Schrift und eigentlich auch dieses Gebot. Gott erwartet Antworten von uns auf die vertrauensvolle Bekanntgabe seines Namens. Er erwartet Antworten zum Beispiel der Treue. Und deshalb reden wir auch in den Gottesdiensten aufgrund von Gottes Wort immer wieder über Verbindlichkeit. Gott ist zu 100% verbindlich mir gegenüber. Und es schmerzt ihn, wenn wir ihm gegenüber unverbindlich sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, hier ist ja schön, was da in der Bibel steht, aber tun, nein, in dieser Situation nicht. Oder wenn wir sagen, ja, ist ja schön, was Gott alles für Prioritäten uns zuspricht und uns auffordert in Bezug auf unser Leben, aber umsetzen, nein, das interessiert mich nicht. Gottes Namensnennung ist auf Antwort ausgelegt, auf Antworten von uns Menschen, der Treue erstens und zweitens, Gott erwartet auf seine Namensnennung eben auch den richtigen Umgang mit seinem Namen. Und so kommen wir bereits zum zweiten Punkt von heute Morgen der Predigt, nämlich zur Frage, die muss jetzt zwangsläufig kommen, was ist denn unter dem Missbrauch von Gottes Namen zu verstehen? Ich lese es noch einmal, dieses Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem, zu Falschen, zu Lügenhaften aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich wiederhole es noch einmal, weil ich finde, dass es so wichtig ist. Gott macht uns ein riesiges Geschenk, jedem Menschen in der Kundgabe seines Namens. Und mit seiner Kundgabe seines Namens bietet er uns persönliche Gemeinschaft an. Wenn wir das einmal überlegen. Der Gott, den alle Himmel nicht fassen können. In der Bibel ist übrigens der Begriff Himmel immer in der Mehrzahl. Das deutsche Wort der Himmel, das gibt es gar nicht in der Bibel. Es ist immer die Himmel. Weil Gott so groß ist, dass ihn alle Himmel nicht fassen können. Und der bietet uns kleinen Menschen Gemeinschaft an mit seinem Namen. Was heißt das? Wer sind denn wir Menschen in den Augen Gottes? In Jesaja 40 steht, dass alle Völker zusammen wie ein kleiner Wassertropfen sind, der aus einem Eimer runterläuft. Sollen wir überlegen. Und dieser Gott beschenkt uns Menschen, die eigentlich nur ein Tropfen sind, alle zusammen. Etwas, was keine Hausfrau und kein Bauer, der mit Eimern zu tun hat, beachtet. Mit seinem Namen. Das ist ein großartiges Angebot. Er bietet uns Gemeinschaft an, aber eben dieses Angebot, so schön es ist, so schwer ist es auch, wenn es eben missbraucht wird, dieses Angebot der Gemeinschaft und seines Namens. Und deshalb, was ist unter dem Missbrauch von Gottes Namen zu verstehen? Das beginnt, ich habe einige Dinge aufgelistet, zuerst einmal mit einem leichtfertigen, mit einem oberflächlichen Aussprechen vom Namen Gottes. Jemand hat mal gesagt, das ist noch die mildere Variante, aber sie gehört auch zum Missbrauch. Leichtfertiges, oberflächliches Aussprechen vom Namen Gottes. Es gibt ja so Redewendungen. In Gottes Name. Oder ach Gott. Oder die Amerikaner immer, oh Gott. Oder Jesus Gott. Ich habe euch erzählt, dass ich selber nie unterrichtet habe, und ich weiß es nicht mehr, das dritte Gebot, das haben immer meine Mitarbeiter gemacht an den Unti-Lagern. Und die haben meistens einen Sketch zum Einstieg gemacht. Einen Morgen war das meistens im Lehrplan. Da kamen so die Unti-Schüler in den Klassenraum, wussten nicht, was heute kommt. Und da kam eine, meistens meiner Mitarbeiterin, die kam dann so herein und hat gesagt, ach, Doris, ist das heute wieder ein Wetter? Also sie hat einen Namen genommen für irgendeinen dieser Unti-Schüler. Ach Doris, warum ist mir das jetzt runtergefallen? Ach, warum bringe ich jetzt den Stift die Klappe nicht zu? Ach Doris, ich bin heute so müde. Und wisst ihr, was denn jeweils passiert ist bei den Unti-Schülern? Immer der Name Doris kam. Ach Doris, jetzt habe ich das Buch vergessen, das ich mitnehmen wollte. Und wisst ihr, was die Unti-Schüler jeweils, das war immer das Gleiche, da waren immer andere Unti-Schüler, die haben immer das Gleiche. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Was haben die wohl gemacht? Immer fällt der Name einer Schülerin da. Bei jeder passenden oder eigentlich meistens unpassenden Gelegenheit, was haben die gemacht? Die haben natürlich ihre Hälse gestreckt und haben alle die Doris angeschaut. Wie reagiert die jetzt? Und wie hat die Doris reagiert? Die hat dann vielleicht irgendwie mal so ganz entgeistert reingeschaut und hat dann irgendwann mal so gemacht. Oder die Doris hat dann vielleicht gesagt, es tut mir so weh, dass du meinen Namen so in den Dreck ziehst. Verhunzest. Versteht man das auch im Hochdeutsch? Verhunzest. Und genau so geht es dem lebendigen und heiligen Gott. Wenn wir kleinen Menschen seinen Namen so oberflächlich und leichtfertig nennen. Ich möchte, dass wir da ein bisschen in die Gegenwart Gottes kommen. Heute Morgen im Jesaja 9 steht, dass Tag und Nacht die großen Engel um den Thron Gottes stehen. Und was machen die? Die rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das ist der höchste Begriff für den lebendigen Gott, Herr Zebaoth, das heißt Herr der Heerschar. Tag und Nacht rufen sie das um den Thron Gottes. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wir kleinen Tropfenmenschlein führen oft so leichtfertig und oberflächlich seinen Namen. Das ist Missbrauch. Aber es gibt noch eine gröbere Stufe vom Missbrauch des Namens Gottes, nämlich Lästern im Namen oder über den Namen des heiligen Gottes. Ich habe mir überlegt, soll ich da jetzt die ganze Palette aufzählen, was es da so gibt? Mache ich nicht nur einige Beispiele? Heiland, Sterne oder Himmel, Herrgott, Sterne oder Heiland, Zack und so weiter. Wohl der schlimmste Fluch, den es gibt, der schrecklichste ist den, der hört man ja oft, Gottverdammi. Gottverdammi. Etwas ist aber positiv an diesem Fluch, beim allem Negativen. Es ist eine gute Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Da wird uns der Steilpass richtig geliefert.
Jemand, der sagt, Opferdummy, kann man zum Beispiel ganz nett zu dieser Person gehen und sagen, ha, ich habe gar nicht gewusst, zum ersten Mal gehört, dass du betest.
Sagen sie, was, wir beten, was? Weiß ja gar nicht, ob ich da heimlich ab und zu bete. Doch, doch, ich weiß es, du hast gerade vorhin Nein, ich habe mich aufgeregt.
Nein, du hast gebetet.
Ja, was?
Doch, du hast gebetet, Gott soll dich verdammen. Weißt du was, ich hoffe ganz fest für dich, dass der lebendige Gott dieses Gebet nicht erhört.
Das gibt gute Gespräche.
Das gibt oft ganz gute Gespräche.
Was ist unter dem Missbrauch von Gottes Namen zu verstehen? Es gibt noch gröbere Stufen von diesem Missbrauch, nämlich den Missbrauch Gottes als Deckmantel, wie es auch im Gebot selber steht, zur Lüge, zum Bösen oder auch für egoistische Zwecke.
Ich lese das noch einmal. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigen, eben zu falschen, zu lügenhaften aussprechen.
Wenn zum Beispiel versucht wird, im Namen Gottes Unrecht zuzudecken, dass jemand sagt, ich kann vor Gott bezeugen, ich habe nichts Unrechtes getan. Und dabei ist Unrecht da. Wir haben in den Ferien zusammen mit Monika wieder mal die Geschichte von Josef gelesen. Das ist mir durchs Herz gegangen. Als die Brüder dann antraten bei Josef in Ägypten, sie wussten ja nicht, dass er es ist. Und er hat sie ja dann geprüft. Und was haben sie gesagt? Wir sind alles redliche Männer.
Alles redliche Männer. Das im Namen Gottes. Und dann hatte er Josef, ich staune, die Weisheit, die er hatte, die seelsorgliche und strategische Weisheit. Später haben die gleichen Brüder gesagt, jetzt hat Gott unsere Sünde gefunden. Jetzt hat Gott unsere Sünde gefunden.
Und deshalb steht schon im Alten Testament, dass die Menschen nicht falsch schwören sollen. Im Neuen Testament wird gesagt, dass wir überhaupt nicht schwören sollen im Namen des dreieinigen Gottes. Ich werde vielleicht am Dienstag noch ein paar Dinge dazu sagen, bevor wir dann dieses Gebot miteinander noch vertiefen wollen. Im Alten wie im Neuen Testament sehen wir, dass Gott eine aufrichtige, ehrliche Haltung von uns Menschen wichtig ist. Das ehrt ihn. Wir werden noch darauf zurückkommen beim 9. Gebot. Das ehrt Gott. Eine ehrliche, eine aufrichtige Haltung, auch in unserem Reden.
Aber der Name Gottes kann auch missbraucht werden. Zur Lüge, zum Bösen, zu egoistischen Zwecken.
Es ist manchmal auch verdächtig, wenn Christen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit betonen, ich tue alles nur zu Gottes Ehre.
Ja, warum muss man das immer wiederholen? Ich tue alles, was ich tue, nur zur Ehre Gottes, nur zur Ehre Gottes.
Deckt man vielleicht damit eigene Interessen? Und deshalb ist es auch hilfreich für eine Gemeinde, wenn sie nebst Gottes Wort natürlich auch ein Leitbild hat, das darauf aufbaut. Ich möchte ein Beispiel erwähnen, das ich vor Jahren erlebt habe mit Dick Löwenink. Einige kennen ihn, den Dick Löwenink, der war ja mal da vor 2-3 Jahren zu einem Männerabend. Wer ist Dick Löwenink? Das ist, wie soll ich sagen, so ein markanter Pastor im Bund FEG, ist jetzt pensioniert, war die letzten Jahre noch Pastor in der FEG Basel. Ich habe ihn dort kennengelernt. Und ich habe immer, wenn ich Dick Löwenink hörte oder so, habe ich gedacht, so möchte ich auch mal werden im Alter. So, wie ins Alter, so lebendig und frischer Pastor. Und er hat mir mal so unter 4 Augen erzählt, unter Pastoren, 4 Augen, aber jetzt erzähle ich es euch auch, weil es hier passt. Er hat mir gesagt, immer wieder werde ich in meiner Gemeinde, wird mir gesagt, in Basel, es muss immer alles nach dem Kopf vom Dick gehen. In der Gemeinde muss immer alles laufen, wie es der Dick sagt. Und da hat mir der Dick gesagt, ich habe so lachen müssen, er hat gesagt, und ich hebe jeweils die Hand und sage, stimmt nicht, nicht ich bin der Chef in der Gemeinde, sondern das Leitbild ist der Chef.
Also mir hat das so gut getan.
So etwas sagt man doch nicht einem Dick Löwenink, oder?
Aber ich glaube, das erlebt jeder Pastor. Es muss alles nach deinem Kopf gehen. Und er sagt, nein, da gibt es ein Leitbild, da gibt es Statuten, da gibt es das Wort Gottes und die richten uns nach dem. Das ist der Chef, nicht der Dick. Und trotzdem ist es möglich, Missbrauch des Namen Gottes als Deckmantel zur Lüge, zum Bösen, zu egoistischen Zwecken. War zum Beispiel im Ersten Weltkrieg der Fall, als beide Fronten im Krieg aufeinander und losgingen mit dem Ruf, Gott will es. So begann der Erste Weltkrieg. Beide Kriegsparteien haben gerufen, Gott will es. Gott mit uns. Und dazu gehört auch die ideologische Vereinnahmung vom Namen Gottes. Zum Teil auch im Islam passiert. Der Name Allah instrumentalisiert wird für Kriege. Und dazu gehört auch der Name Gottes als Beschwörungsformel, zum Beispiel bei Satans Messen. Das ist ja noch ein Riesengebiet, das ich gar nicht groß öffnen möchte. Bei Satans Messen wird zum Beispiel das unser Vater rezitiert. Missbrauch des Namens Gottes zum Okkultismus. Es ist eigentlich egal, ob es eine mildere oder eine gröbere Variante ist vom Missbrauch des Namens Gottes. Es sind alle Vergehen gegenüber dem lebendigen Gott selber. Weil so sein Name in den Dienst der Unwahrheit genommen wird. Und darum heißt es hier in diesem Gebot, dass Gott den nicht ungestraft lässt, der seinen Namen missbraucht. Und Gott meint das ernst. Im Alten Testament, im 3. Mose 24, lesen wir sogar, dass auf den Missbrauch des Namen Gottes im alten Israel die Todesstrafe stand. Das ist heute ja nicht mehr so. Weil Gott gnädig ist. Weil Gott will, dass wir umkehren. Aber Gott nimmt das heute noch ernst. Im Neuen Testament gilt auch für dieses Gebot, ehret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er einmal ernten. Das ist das Neue Testament. Nicht sofort Totschlag. Keiner von uns wäre wahrscheinlich da, zum Glück. Nicht sofort Totschlag. Gott wartet noch bis zur Ernte, weil er hofft, dass wir umkehren, weil er hofft, dass wir Buße tun. Und wenn wir es nicht tun, werden wir entsprechend ernten. Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich weiß, wir leben heute in einer Zeit, auch in Freikirchen, wo man solche Sätze gerne negiert, einfach nicht darüber predigt, einfach auslässt. Aber es gehört auch zu Gottes Wort. Und übrigens war das der Grund, dass später dann die Juden im Ringen um die Erfüllung von diesem dritten Gebot die Nennung des Jahwe-Namens außerhalb des Tempelgottesdienstes verboten haben. Sogar in den Synagogen durfte der Gottesname Yahweh nicht mehr ausgesprochen werden. Warum? Weil man Angst hatte, dieses dritte Gebot zu verletzen. Weil man sicher sein wollte, dass man ja nichts falsch machen, hat man diesen Namen einfach vermieden. Aber leider ist das ja nicht der Sinn dieses dritten Gebotes, dass wir den Gottesnamen einfach unterlassen, dass wir ihn gar nicht mehr aussprechen. Sondern dieses Gebot verbietet nur den Missbrauch von Gottes Namen und nicht den richtigen Gebrauch. Und deshalb möchte ich jetzt im letzten Teil von meiner Predigt noch auf das Thema kurz eingehen, wie ist es denn mit dem segensreichen Umgang von Gottes heiligem Namen. Mit anderen Worten, wir müssen nicht vor lauter Angst vor einem möglichen Missbrauch den rechten Gebrauch des Namens Gottes vernachlässigen. Denn es gibt ja auch eine positive Entsprechung zu diesem dritten Gebot. Das heißt Heiligung seines Namens oder die Ehrung seines Namens. Ich spreche den Namen Gottes aus mit Respekt, mit Ehrfurcht und auch mit Liebe. Und das freut Gott. Das vertieft diese innere Beziehung, die er uns eröffnet mit seiner Namensnennung. Wenn wir seinen Namen in rechter Weise aussprechen, in Ehrfurcht, mit Respekt und in Liebe. Ich sage es noch einmal, sein Name ist das Höchste, das wir aussprechen können mit unserem Mund. Das Heiligste, das Gewaltigste. Und wenn wir das in rechter Weise tun, dann hat das nur positive Auswirkungen. Und ich möchte jetzt zum Schluss 4 dieser positiven Auswirkungen nennen, wenn wir den Namen Gottes in rechter Weise nennen. Erstens, die Nennung von Gottes Namen in rechter Weise, das öffnet uns die Tür zum ganz realen Erleben von Gottes Gegenwart. Ist das was Schönes? Wenn ich also in rechter Weise seinen Namen nenne, dann öffnet sich mir die Türe, dass ich sogar spüren kann, dass Gott mir ganz nah ist. Wer von uns hat das nicht schon erlebt? Und ich staune immer wieder, dass mir Menschen sagen, die ganz schwere Nöte erlebt haben, dass sie mir sagen im Nachhinein, ich möchte diese schwere Not nicht missen, denn ich habe durch die Nennung des Namens Gottes seine Nähe und Gegenwart so tief erlebt. Als ich noch ein Jüngling war, habe ich mal gehört, wie einer, der in Russland für den Glauben im Gefängnis saß oder damals noch in der Sowjetunion, erzählt hat, ihm wäre Gott so nah gewesen wie nach seiner Freilassung nie mehr. Dort im Gefängnis. Durch die Nennung seines Namens können wir erleben, dass er uns spürbar nach ist. Wenn ich seinen Namen in rechter Weise nenne, das öffnet uns die Türen zu erleben, wie er uns tröstet in tiefer Not. Oft habe ich das gehört von Menschen, die Schweres erlebt. Die haben gesagt, der menschliche Trost, der geht manchmal da rein und da wieder raus. Aber wenn Jesus tröstet, dann geht es ganz tief durch die Nennung seines Namens. Und wenn wir seinen Namen in rechter Weise nennen, das öffnet die Türen, dass er zu uns redet. Das ist doch gewaltig. Haben wir sicher alle schon erlebt. Situationen, wo wir gemerkt haben, jetzt redet der lebendige Gott zu mir ganz persönlich. Wenn wir den Namen Gottes in rechter Weise nennen, dann erleben wir noch einmal noch etwas anderes, auch etwas Schönes, dass er uns auch mahnt. Wenn wir vielleicht aufgeregt sind, wenn wir verärgert sind, wenn unser Ego verletzt worden ist und da kommen manchmal so Gedanken, oder? Wir machen so Pläne, wie wir jetzt reagieren. Und durch die Nennung des Namens Gottes kommt da plötzlich, stopp, Matthias, das ist nicht richtig vor mir. Deine Gedanken sind nicht gut. Durch die Nennung seines Namens kommen auch in Situationen, wo wir frustriert und verärgert sind, kommt unser Herz wieder in Einklang mit dem lebendigen Gott. Und das verändert unser Leben. Und dann verändert es auch unsere Lebenssituation. Oft beten wir ja, Herr, verändere die Lebenssituation, aber Gott macht es meistens umgekehrt. Zuerst verändert er mein Denken und nachher die Lebenssituationen. Durch die Nennung von seinem Namen, das öffnet uns das immer wieder neue Horizonte in unserem Denken. Und darum ist ein Leben als Christ so, hätte ein falsches Wort gesagt, furchtbar interessant, das ist ein falsches Wort. So unglaublich spannend und interessant. Weil durch die Nennung von seinem Namen werden uns immer wieder neue Horizonte eröffnet. Auch wenn man schon jahrelang Christ ist, das ist das Spannende. Neue Horizonte. Wir erleben wie der Jakob im Alten Testament, als er auf die Flucht war von seinem Bruder, hatte nichts dabei. Er konnte seinen Kopf nur auf einen Stein legen. Und da ist ihm Gott begegnet. Und Jakob hat gesagt, Gott war da und ich habe es zuerst nicht einmal gemerkt. Und das können wir heute noch erleben durch die richtige Nennung von seinem Namen. Ein weiterer Aspekt, die richtige Nennung von Gottes Namen, bewirkt Befreiung. Das hat der Petrus an Pfingsten laut ausgerufen. Das wurde zu einem Motto, das durchs ganze Neue Testament hindurchklingt. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Wie viele Millionen von Menschen haben das bis heute erlebt auf der ganzen Welt? Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird gerettet werden. Darum hat schon der Engel dem Josef vor der Geburt des Messias gesagt, gib diesem Kind den Namen Jesus, denn er wird sein Volk befreien von ihren Sünden. Merkt ihr, da ist eine Linie drin und deshalb beginnen auch die 10 Gebote mit diesen Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Das heißt, im Namen Gottes ist Befreiung. Noch heute. Vor 100 Jahren gab es ein Lied, das dann neu gedichtet wurde in der Heiligungsbewegung. Dort heißt es im Refrain immer wieder, Jesus errettet mich jetzt. Ganz einfach, aber tiefe Aussage. Jesus errettet mich jetzt. Wie hilfreich ist das, wenn ich vielleicht gerade schlechte Gedanken habe? Wie hilfreich ist so ein Stoßgebet? Und manchmal reicht es ja nur noch für den Namen Jesus. Und es gibt wieder Luft. Jesus errettet mich jetzt. In meinen Gedanken, die mich verwirren. Jesus errettet mich jetzt, wenn ich im Moment verzweifelt bin. Wie wunderbar ist es, wenn man da einfach noch den Namen Jesus sagen kann. Vielleicht im Gedanken, auch im Geschäft ist und unter Stress. Wir können nicht beten. Ist unter Druck. Aber wir können den Namen Jesu proklamieren. Jesus errettet mich jetzt. Gibt Luft in unser Leben hinein oder in Ratlosigkeit. Wer das einübt, immer wieder in seinem Leben, der darf tolle Erfahrungen machen, ganz praktisch im Alltag. Jesus errettet mich jetzt. Noch ein segensreicher Umgang, dem Namen Gottes, das Wunderbare, was wir sehen in der Heiligen Schrift. Durch die Proklamation seines Namens müssen die dämonischen Mächte weichen. Das wird uns vielfach bezeugt in der Heiligen Schrift. Wir dürfen das auch erleben. Im Namen Jesu ist Kraft. Sehen wir schon im Alten Testament, dass der Hirtenjunge David da dem großen Goliath gegenüberstand, der schwer bewaffnet war. Der David hatte nur eine Schleuder und ein paar Steine, 5 Steine. Und das hat er gesagt diesem großen Mann, und das dürfen wir heute noch sagen, auch gegenüber finsteren Mächten. Er hat gesagt, du kommst gerüstet mit Schwert und Waffe und ich komme im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Diesem Namen ist Kraft. Oder im Markus-Evangelium steht, dass in meinem Namen böse Geister weichen müssen, ausgetrieben werden können. Weil durch die Proklamation des Namens Jesu die dämonischen Mächte weichen müssen. Und deshalb dürfen wir das auch proklamieren über unserem Leben, wenn wir merken, da sind irgendwelche Mächte, die an uns heranwollen. Den Namen Jesu proklamieren. Auch so wichtig, wir tun das immer wieder im Gebet, auch der Boris und ich in unseren Bürositzungen. Wir proklamieren auch den Namen Jesus über die Gemeinde. Weil sie ist umkämpft. Von innen wie von außen. Und wir dürfen dasselbe auch tun, den Namen von Jesus proklamieren über unseren Familien, über unseren Kindern. Wie schön ist das? Vielleicht auch, wenn sie schon älter sind, wir können da nicht mehr so viel Einfluss nehmen. Aber wir können den Namen Jesu proklamieren über ihrem Leben. Ich wurde kürzlich eingeladen auf Besuch zu einem Paar, das ich vor ein paar Jahren getraut habe. Jetzt eine schöne Familie geworden. Und der Mann, der stammt aus einer Familie, christlichen Familie. Ich glaube, sie sind 6 Kinder. Alle 6 Kinder gläubig. Alle haben später einen wirklich gläubigen Ehepartner geheiratet. Alle haben schöne Familien. Und da hat er mir mal erzählt, dieser Mann, dass seine Mutter, solange sie in die Schule gingen, zumindest in die Primarschule, in der oberen Klasse, weiß ich nicht, aber in die Primarschule, jedes Mal, bevor sie aus dem Hause gingen, sie die Burschen, waren eine Burschenfamilie, hat die Mutter bei der Türe noch für sie gebetet und sie gesegnet im Namen Jesu. Das hat mich beeindruckt. Jeden Tag. Wo die Kinder in die Schule rausgingen, hat die Mutter für sie gebetet und sie gesegnet und den Schutz erbeten im Namen Jesu. Versteht mich recht, dass ich sage jetzt nicht, das ist ein Erfolgsrezept, dass dann alle Kinder gläubig werden. Das sage ich nicht. Und trotzdem glaube ich, das ist ein ganz besonderer Segen. In diesem Namen steht schon im Alten Testament, ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, damit ich sie segne. Mir war es zum Beispiel wichtig, dass an unserer Trauung mein Vater auch noch gebetet hat. Ich habe das später dann auf Kassette gehört, was er gebetet hat. Das hat mir das Herz erfreut. Segen, der in Erfüllung gegangen ist, in all den Jahren. So, ich komme zum Schluss. Segensreicher Umgang mit Gottes Namen. Und deshalb ist eben das Einhalten von diesem dritten Gebot für wiedergeborene Christen kein Krampf. In dem Sinne, du sollst eben Gottes Namen nicht missbrauchen, es ist so schwer. Sondern es ist, wie man es im Hebräischen auch übersetzen kann, auch dieses Gebot gilt, du wirst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, ohne Krampf. Warum? Ihr findet es auch im Predigtflyer, Römer 8, Vers 2. Steht etwas Wunderbares. Dort steht, das Gesetz des Heiligen Geistes, der jetzt in mir ist als wiedergeborener Christ, hat mich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz der Sünde und des Todes hat eben zum Teil diesen Zwang zum Fluchen, zum Missbrauchen des Namens Gottes. Ich habe selber gelitten darunter, als Junge. Ich wurde oft sehr zornig. Und vor allem dann wurde ich zornig, wenn ich etwas suchte und nicht sofort fand. Am meisten geflucht habe ich jeweils, wenn ich meine Schuhe nicht gefunden habe. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und dummerweise haben unsere Eltern das Schuhgestell nicht so an einem idealen Ort montiert. Nämlich an der Wand, ich sehe es jetzt noch vor mir links im Haus, wo die Treppe in den Keller geht. Da sollten wir, wenn wir nach Hause kamen, die Schuhe abziehen und dann schön ins Gestell hineinlegen. Aber wir waren ja meistens im Stress. Wir haben nur die Türe geöffnet und die Schuhe sind geflogen bis in den Keller hinunter. Da gab es noch viele Ritzen, wo sie inzwischen runterfallen konnten. Und dann muss man wieder in die Schule oder hat einen Termin. Wo sind meine Schuhe? Ich mag mich noch gut erinnern, da kam bei mir oft so dieser Zwang. Ich konnte nicht anders als eine richtige Ladung Flüche loswerden in meinem Zorn. Oder während ich die Schuhe irgendwo suchte, unten im Keller, zwischen den Skiern und was alles dort unten noch war. Und ich mag mich auch gut erinnern, als ich mit 16 Jahren oder 15,5 Jahren zu Jesus fand, wiedergeboren wurde. Der Heilige Geist kam in mein Leben hinein. Aber die alten Gewohnheiten waren ja noch da. Wieder kam so eine Situation. So ist es! Und wieder wollten diese Stempelte von Flüchen kommen. Ich mag mich noch gut erinnern, wo dann der Heilige Geist neu gekommen ist und gesagt ist, stopp, es geht auch ohne dieses Läster. Und deshalb, das Einhalten vom dritten Gebot ist für Christen kein Krampf. Nicht so, oh, man sollte, man kann nicht, sondern du wirst meinen Namen nicht missbrauchen, sondern ich darf jetzt und du darfst segensreich den Namen des wunderbaren Gottes anrufen. Und wir haben jetzt noch ein Privileg am Ende dieses Gottesdienstes, dass wir jetzt noch einmal den Namen dieses Gottes besingen dürfen in einem Lied. Und bevor wir das tun, zusammen mit den Bläsern, möchte ich euch bitten, dass wir aufstehen zum Gebet. Und ich habe gedacht, wir könnten heute den Gottesdienst schließen mit dem Unser Vater. Da geht es ja auch um den richtigen Gebrauch von Gottes Namen. Dein Name werde geheiligt. Wir wollen es doch miteinander beten.